Ich möchte dir heute unbedingt zuvorkommen, Lisa. Also, hallo Lisa, wie geht es dir?
Hallo lieber Nicola. Mir geht es wieder sehr gut. Ich habe mir letzte Woche tatsächlich, nachdem ich im Kino war und den Film geschaut habe, den ich heute auch mitgebracht habe, Come On, Come On, habe ich mir Corona eingefangen. Also ich glaube nicht mal im Kino, sondern so ein paar Tage davor, und dann lag ich jetzt eine Woche flach und dann konnten wir ja deswegen auch nicht aufnehmen. Mhm. Aber es war alles okay und es war auch ein milder Verlauf. Also ich befinde mich noch in Quarantäne, aber wieder auf dem Weg der Besserung.
War das dein erstes Corona?
Das war jetzt tatsächlich mein erstes Corona nach über 2 Jahren. Also es war wirklich jetzt auch eine Frage der Zeit, und ich glaube tatsächlich auch, dass es einfach jetzt mit dem vielen Reisen und die Maskenpflicht, die gefallen ist, das war irgendwie klar, dass das jetzt im Frühjahr passieren wird. Ja. Ich bin ja auch die ganze Zeit unterwegs und also man überlebt es. Aber ich bin froh, dass ich geimpft und geboostert bin. Aber wie geht es dir denn?
Mir geht's gut jetzt. Endlich wirklich, muss ich sagen, bin ich ganz glücklich hier. Es ist ja immer so im Libanon ein ständiges Auf und Ab, und es kann wahnsinnig anstrengend und richtig furchtbar sein. Und dann gibt es wieder so Phasen, da bin ich richtig, richtig dankbar, dass ich hier sein kann. Und jetzt gerade bin ich in so einer Dankbarkeitsphase. Wir reden ja heute über 2 Filme, wirklich eine Neuerscheinung. Das passt so, wie wir das mal abgemacht hatten, dass wir immer eine Neuerscheinung und einen Klassiker besprechen. Du hast die Neuerscheinung, du warst im Kino.
Ja.
Und ich habe den, unter Anführungsstrichen, Klassiker, einen Film von 2017, Good Time von den Safdie Brothers. Den Film haben wir jetzt in mehreren Folgen angerissen und dann gesagt, jetzt machen wir endlich mal eine Folge drüber, oder?
Genau, ja. Ich hatte den ja geguckt, nachdem wir über Batman gesprochen hatten, und bin sehr gespannt, was dich daran begeistert, weil mich hat er nicht so umgehauen, aber erzähl doch mal, worum es da geht.
Ich habe fast das Gefühl, ich brauche jetzt Hilfe von dir, weil du hast den noch präsenter. Ich habe den wirklich, glaube ich, vielleicht nicht 2017, aber 2018 geguckt und dann heute nochmal reingeschaut für die Folge, um sicherzugehen, dass ich ihn immer noch gut finde. Und ja, ich finde ihn immer noch gut, aber ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz geguckt. Also bitte korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir fangen mal so an. Also das ist ein Low-Budget-Film tatsächlich noch, ein Kriminalfilm von den Safdie Brothers. Die kennt man, glaube ich, mittlerweile. Die sind jetzt spätestens mit Uncut Gems sehr berühmt geworden als Regieduo. Das sind 2 Jungs aus New York. Einer davon ist mein Alter. Ich fühle mich irgendwie nahe zu denen und ihrem Film schaffen. Die haben vor Good Time auch schon lange Filme gemacht, aber Good Time, würde ich sagen, war trotzdem so ein bisschen ihr Durchbruch, weil dort eben auch Robert Pattinson in der Besetzung war. Also es gibt ein Regie-Duo, Brüder-Duo, die den gemacht hat, aber im Film geht es auch um ein Brüder-Duo, wo der Jüngere von beiden geistig zurückgeblieben ist. Darf man das überhaupt so sagen? Also handicapped, geistig?
Was ich würde sagen, eher gehandicapt.
Ja.
Ich würde gehandicapt sagen, tatsächlich.
Ich habe auf Wikipedia gelesen und da stand zurückgeblieben, und ich habe mir gedacht, sagt man das überhaupt noch? Das klingt irgendwie
verdammt. Ja, nee, das sagt man, glaube ich, nicht mehr.
Ja, aber es steht so, so steht es auf Wikipedia, also bitte verzeiht mir. genau, also der, nennen wir es Lernschwäche, der Jüngere von beiden hat eine Lernschwäche. Der Ältere von beiden ist ein Krimineller, und es wird dann so ein wilder Ritt. Tja, wie beschreibe ich das? Da brauche ich schon wieder deine Hilfe.
Die überfallen eine Bank und dann versuchen sie, das Geld eigentlich wegzuschmuggeln. Und einer der beiden Brüder bleibt auf der Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, okay, perfekt erzählt. Das Spannende an dem Film ist eigentlich, finde ich, diese Figur, die Robert Pattinson spielt, weil er einerseits so ein skrupelloser Krimineller ist und auf der anderen Seite so ein liebender Bruder, der sich da um sein jüngeres Familienmitglied kümmert, und diese 2 Seiten clashen die ganze Zeit miteinander. Und es entsteht dann so eine Verstrickung, er muss dann irgendwie viele unmögliche Dinge tun, um den Bruder zu befreien. Teilweise auch versucht er ihn irgendwie dann zu befreien aus dem Krankenhaus und nimmt dann irgendwie die falsche Person.
Entführt ihn eigentlich auch, ne? Ja.
Aber entführt dann auch eine falsche Person, weil der so stark in Mullbinden eingewickelt ist, dass er den verwechselt und so. Es hätte eine Komödie werden können, wenn es nicht so dark wäre.
Naja, eigentlich finde ich auch, was man über den Film sagen kann, ist ja, dass also beide Brüder kommen aus sehr ärmlichen Verhältnissen, also aus prekären Verhältnissen, würde ich mal sagen. Und der eine Bruder, gespielt von Robert Pattinson, versucht eigentlich den Nick, der auf sehr viel mehr Hilfe angewiesen ist, durchs Leben zu tragen. Und das, also das fand ich zum Beispiel schön. Das tut er mit einer unfassbaren Liebe für diesen jungen Mann. Also er nimmt ihn ernst und versucht ihn irgendwie mitzunehmen und möchte er eigentlich mit diesem Raubüberfall, versucht er den beiden ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ja, genau.
Also er macht das ja nicht aus dem Grund heraus, dass er reich sein möchte, sondern eigentlich, weil er auch möchte, dass, da hat ja auch die Oma, die Großmutter hat da ja auch eine wichtige Rolle, die irgendwie gewalttätig ist. Und ja, dieser Film ist eigentlich dann so ein ganz schöner Ritt.
Genau, also das ist das, was mir auch so gefallen hat. Und was jetzt, glaube ich, auch Handschrift ist von den Safdie Brothers, es fängt irgendwie schlimm an und wird dann nur noch schlimmer. Und man steigt wirklich in dieses Karussell ein und wird da so durchgeschleudert. Das hat ein unfassbares Tempo, irgendwie atemlos wird da diese Nacht erzählt. Es ist eine Nacht in New York, in der das spielt, bis zum Morgengrauen. Und ja, diese Handschrift ist dann eigentlich so einzigartig geworden. Mit Uncut Gems haben sie das auf eine Art dann nochmal wiederholt, dass man jetzt nach eigentlich wenigen Filmen Safdie Brothers schon sehr ikonisch findet. Und ich auch. Ja, und das ist, also deren Filme sind immer wie so ein schlechter Trip. Man hat immer das Gefühl, man hat irgendwie eine Droge genommen und davon zu viel oder die falsche oder ist irgendwo links abgebogen und in den Hades gekommen.
Ja, genau, das ist es eigentlich. Das Gefühl hat man auch, wenn man den Film sieht, dass man in so einer Unterwelt ist, also in der Unterwelt New Yorks, wo Connie, so heißt die Rolle von Robert Pattinson, dann eigentlich versucht, irgendwie sich wieder nach oben zu kämpfen und da rauszukämpfen. Ich fand manchmal die Dialoge, gerade als er diese eine Person entführt und das dann mitbekommt, dass das die falsche Person ist, und die beiden im Auto sitzen und darüber sprechen, was sie jetzt als nächstes machen. Und der entführte Kranke irgendwie erzählt, wie er an diesen Punkt gekommen ist, dass er quasi im Krankenhaus ist. Da wird so eine Side-Story aufgemacht, finde ich, die hat so dolle vom Hauptgeschehen abgelenkt. Aber wahrscheinlich sollte sie dazu dienen, um noch mehr dieses Kaputte, dieses Verrückte zu zeigen, aber für mich war es so, irgendwie, der hat mich nicht gecatcht, der Film.
Also absolut verständlich, weil er auf jeden Fall auch schwer verdaulich ist und jetzt nicht gutes, ich wollte sagen, nicht gutes Entertainment, aber das stimmt ja nicht, der ist sehr unterhaltsam, aber es geht einem dann nicht unbedingt so gut, nachdem man den geguckt hat.
Ja.
Aber ich war wirklich begeistert von der Art, wie die casten und drehen und wie viel Realismus die auch in dieses Genre, in dieses Kriminalfilmgenre da reingeholt haben. Das war ihnen auch wahnsinnig wichtig. Also es ist anscheinend so passiert, dass Robert Pattinson eine Arbeit davor von ihnen gesehen hatte und das war in dieser Hochzeit von Twilight, wo er so überfamous war, hat den beiden dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, was auch immer ihr als nächstes dreht, ich will da dabei sein. Und dann haben die, also geht die Legende, gar nicht direkt geantwortet, weil sie da eigentlich schon Uncut Gems drehen wollten, den Film, den sie dann danach gemacht haben. Und so fokussiert waren und gedacht haben, auch in Uncut Gems gibt es ja gar keine Rolle für Robert Pattinson.
Ja.
Also, haben sie irgendwie vergessen zu antworten. Und mussten aber dann die Filme tauschen und verschieben und haben dann Good Time eingeschoben und dann hatten sie eine Rolle für ihn. Und dann war es ihnen aber total wichtig, dass er eigentlich wirkt wie jemand, den sie auf der Straße gecastet haben. Mhm. Also eben nicht wie dieser wahnsinnig berühmte Hollywood-Schauspieler, sondern alle Leute, die casten und die sie in ihre Filme nehmen, sind entweder tatsächlich Streetcast oder werden dann so inszeniert und auch äußerlich so verändert und auch in der Kameraarbeit, das wirkt alles immer so auf eine Art beiläufig, oder? Wie hast du es empfunden?
auch dieser Schritt von ihm dann in der Rolle sich so äußerlich zu verändern, hat natürlich in dem Moment total auch Sinn ergeben.
Ja.
Spielen beide Brüder eigentlich, also sind beide Brüder auch Schauspieler, weil der eine spielt ja den Bruder. Nur der Benny ist...
Das haben wir noch gar nicht erzählt. Also genau, Benny Safdie ist Regisseur und Schauspieler, spielt diesen jüngeren Bruder von Robert Pattinson und spielt den richtig, richtig gut, oder? Ihm war ich richtig geflasht.
Also ich hätte, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, dann hätte ich gedacht, okay, die haben da tatsächlich jemanden Handicap gecastet.
Ja, das habe ich nämlich auch beim ersten Gucken gedacht. Also ja. Benny Safdie spielt eben auch mit im Film und Josh Safdie hat mit noch jemandem zweiten das Drehbuch geschrieben und in Kombination haben die beiden Brüder dann Regie geführt. Aber die sind immer super doll hands-on, also die machen dann nicht nur Regie, die sind im Editing involviert, im Soundmixing involviert, die produzieren das mit. Also die sind so richtige Filmemacher durch und durch. Was ich ganz am Anfang vergessen habe zu sagen, ist, dass der natürlich auch in Cannes Premiere hatte. Und als ich das aufschrieb in meine Notes für unsere Folge, habe ich gedacht, eigentlich hat jetzt irgendwie alles in Cannes Weltpremiere gehabt, was wir hier vorstellen, oder?
Ja, das stimmt. Außer der Film, den ich jetzt gleich noch vorstelle, der hatte tatsächlich nicht in Cannes Premiere.
Mhm, okay. Weil eigentlich wollte ich dich nämlich jetzt gerade noch fragen, ob du mal in Cannes warst und wenn ja, wie es war und wenn nein, ob du willst.
Das hast du mich noch nicht gefragt. Nee, stimmt. Du hast mich nur mal gefragt, ob ich in Venedig bei den Filmfestspielen war. ich war noch nicht in Cannes. Ich hatte tatsächlich dieses Jahr eine Einladung. Also ich hatte öfter schon Einladungen, aber bisher habe ich immer gedreht. Und es hat sich noch nicht ergeben.
Ich habe dieses Jahr das erste Mal ein riesengroßes Bedürfnis, nach Cannes zu fahren. Ich werde es nicht können, weil wir da wieder in Beirut sind und drehen. Aber es hat eine Filmpremiere, auf den ich schon so doll gewartet habe. Ich bin nämlich ein unfassbarer Ruben Östlund-Fan. Und sein neuer Film Triangle of Sadness hat in Cannes Premiere. Und das ist das erste Mal, wo ich mir denke, ach, da wäre ich jetzt wirklich gerne dabei. Aber ich werde ihn mir im Kino anschauen und dann werden wir in irgendeiner Folge drüber reden.
Ich wollte es gerade sagen, den musst du mal mitbringen, weil mir sagt der Regisseur, ist es der Regisseur, den du da, oder ist es der Schauspieler?
Nee, Ruben Östlund ist der Regisseur. Okay, jetzt komme ich gerade drauf. Ich muss eine Folge machen, wo ich überhaupt über Ruben Östlund Filme rede, weil die sind unter meinen Top 3 Lieblingsfilme ever. Hast du vielleicht von Höhere Gewalt heißt er auf Deutsch, danke, der davor. Höhere Gewalt.
Oh, mit der Schauspielerin drehe ich gerade.
Nein, im Ernst?
Ja. Also mit einer Schauspielerin, die da mitgemacht hat.
Na gut, dann wie wär's? Ich guck den nochmal und du guckst den vielleicht auch, weil der ist wirklich richtig fantastisch. Und dann reden wir drüber.
Ja, den wollte ich auch tatsächlich gucken, weil sie so unfassbar toll ist und ich mir wünsche, dass ich in 20 Jahren auch so unfassbar cool und lustig bin wie sie.
Gut, das war unser Cannes-Side-Note. Wobei ich muss sagen, noch zwei andere Filme, auf die ich mich freue. Es gibt den Corsage von Marie Kreuzer, das ist eine österreichische Regisseurin aus meiner Welt. Und dann gibt es noch den neuen von den Dardenne Brothers, auf den freue ich mich auch schon. Also dieses Jahr habe ich irgendwie total Lust auf Cannes. Aber wir werden am Ball bleiben und wir werden diese Sachen gucken. Um Good Time nochmal abzuschließen. Ja, du fandest den nicht so.
Nee, ich fand den nicht so, aber ich glaube einfach auch, weil der auch dieses dann, als er dann Unterschlupf gewährt bekommt bei dieser einen Frau und die hat dann eine Enkeltochter und dann gibt es da irgendwie so einen Moment, wo Conny, also der Bruder, der den Überfall geplant hat und hinter eigentlich dem allen steckt, der dann quasi dieses junge Mädchen küsst, die irgendwie, glaube ich, minderjährig auch noch ist. Und das war mir einfach alles zu... also irgendwie, ich fand auch, dass Robert Pattinson in dem Film, der nicht so richtig präsent war. I don't know why.
Aber so war der ja absichtlich inszeniert, ne? Also als...
Ja.
Projektionsfläche eigentlich.
Also ich fand es trotzdem einen sehr interessanten Film, weil der bei mir, und der ist ja auch unglaublich gelobt, also der hat ja wirklich gute Bewertungen auch bekommen und wurde ja auch sehr, sehr gut besprochen, aber vielleicht war der mir einfach ein bisschen zu wild.
Ja.
Und zu dreckig und zu roh, weißt du, so.
Na, mir hat irgendwie dieses, ich habe immer Angst, dass ich so zu viel sage, aber mir hat diese Phase gefallen, wo dann dieser LSD-Trip losging.
Ah ja, ja.
Das, also irgendwie, und generell hat mich der auch total erinnert an Victoria, so dieses eine atemlose Nacht in so einer Stadt,
ja,
wo dann sich Dinge verketten und eigentlich wird es von schlimm zu schlimmer und die Leute eigentlich auch,
ja,
teilweise, ich will jetzt nicht sagen unschuldige Leute, aber Menschen, die was Gutes probieren zu machen, geraten irgendwie, ja, in den Hades. Das, finde ich, ist auch so ein Film, den kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber der ist halt so einflussreich. Also wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, dass auf dem Rücken von dem dann Robert Pattinson für Batman gecastet wurde und du merkst einfach, dass diese zwei Regisseure da jetzt auch ein bisschen so ein Genre aufrollen oder aufräumen oder, also diese Kriminalfilme, so wie die machen, das ist irgendwie neu.
Ich
weiß nicht, ob du Uncut Gems gesehen hast.
Nee.
Ja, der ist noch schlimmer. Also der ist wirklich, boah, der hat so, der tut so weh. Und das ist so ein Adrenalin-Rush. Ich habe wirklich gedacht, ich habe irgendwie 15 Kaffee getrunken, als ich den geguckt habe. Und da ist ja dann, da ist sozusagen auch diese eine Figur im Zentrum, da ist es dann Adam Sandler und er verstrickt sich auch und verplappert sich und macht eine dumme Sache nach der anderen und gleichzeitig mag man ihn aber irgendwie und ist auch so ein kleiner Krimineller, der dann...
Das fand ich zum Beispiel hier auch, also man hat keine Antisympathie mit der Hauptrolle. Natürlich macht er was Verwerfliches, aber irgendwie auch alles, was danach passiert, man findet es irgendwie abstoßend, aber gleichzeitig trägt er trotzdem noch so eine, also hat Robert Pattinson, bringt trotzdem noch so eine Intelligenz und Weichheit mit da rein. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also von meiner Seite ist das eine Empfehlung, den zu gucken, in Kombination vor allen Dingen mit Uncut Gems. Das sind einfach zwei besondere Filme und trinkt nur bitte alle vorher keinen Kaffee, weil sonst springt euch das Herz aus der Brust.
Ja.
So, und jetzt zu deinem Film.
Ich habe auch einen Film mitgebracht, bei dem ist mir das Herz aus der Brust gesprungen, aber eigentlich, weil der so unfassbar schön und echt und herzzerreißend war. Also das war wirklich ein Film und ich bin so froh, den zu sehen, weil ich kann, das war, den habe ich vor einer Woche gesehen, das war mein letzter quasi
Tag in Freiheit.
Genau, mein letzter Tag irgendwie in Freiheit, bevor ich mich dann in Isolation begeben habe. Ich war alleine im Kino und es war so unfassbar schön, weil das Kino komplett voll war, also natürlich mit Komfortsitzen dazwischen und was weiß ich, aber es war sehr, sehr voll dafür, dass es ein Montagabend war und ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass Leute wirklich bis zum Ende des Abspanns sitzen geblieben sind.
Oh, wirklich?
Und
ich liebe das.
Selbst als das Licht angegangen ist, die Leute so ganz langsam und fast schon so ein bisschen beschämt und irgendwie auch so leicht zerstört ihre Jacken zusammengesammelt haben. Und eigentlich war dieses, hatte man so ein Gefühl, also deswegen liebe ich Kino auch so, dass man hatte so ein Gefühl, dass man was Gemeinsames erlebt hat, worüber man dann so sprechen möchte miteinander. Ich habe den Film, neuen Film von Mike Mills geguckt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Originaltitel heißt Come On, Come On, also wie im Deutschen auch. Und das ist ein Filmdrama, was letztes Jahr im November in die US-Kinos gekommen ist und jetzt dieses Jahr, seit diesem Jahr im März bei uns in den Kinos läuft.
Warte mal, der ist schon so lange draußen?
Ihr seid seit 24. März.
Habe ich dich gerade falsch verstanden? Hast du nicht gerade gesagt, der ist letztes Jahr schon in die US-Kinos gekommen?
Da war der in den US-Kinos, genau. Und der ist irgendwie erst ein halbes Jahr später zu uns nach Deutschland gekommen.
Aber wieso hätte der dann nicht auch Oscar-nominiert sein müssen?
Der war Oscar-nominiert und der hat nichts gewonnen.
Was?
Und das finde ich eine richtig krasse Frechheit, weil der ist so unfassbar... Wirklich, Das ist so ein unglaublich schöner Film. Ich glaube, in unserer ganzen Coffee Talk Reihe habe ich keinen Film vorgestellt, von dem ich so, also selbst Porträt einer Frau, jungen Frau in Flammen, wovon ich ja auch schon sehr begeistert war. Aber dieser Film, das ist einfach, der ist so unfassbar ruhig und leise und schön und hat so eine gewaltige Kraft. Also, es geht um Johnny, der Radiomoderator ist und durchs Land reist. Und Johnny wird gespielt von Joaquin Phoenix. Er reist durchs Land und interviewt junge Menschen. Also eigentlich kann man sagen Kinder im Alter von, ich würde sagen, zweite Klasse bis so ungefähr 18 Jahre alt. Und stellt ihnen Fragen zu ihren Gedanken zur Zukunft, zu ihren Wünschen und Träumen und wie sie überhaupt die Welt gerade sehen. Diese Interviews, das kann ich schon mal vorab sagen, sind im Echten so passiert. Also die sind nicht gescriptet, das waren echte Interviews mit echten Kindern. Und was diese jungen Menschen da sagen, das bricht einem einfach das Herz, weil man, also, und ich meine, ich zähle mich da irgendwie noch dazu, weil die mit so einem unfassbaren Weltschmerz und so einer, so vielen Ängsten aufwachsen und das einmal zu hören, also wenn du da so ein junges Mädchen hast, das irgendwie sagt, naja, ich denke, die Zukunft wird so sein, dass wir halt nicht mehr so viel reisen können und wenn wir reisen, dann wird wahrscheinlich die Luft super dreckig sein und man wird nicht so viel mehr so viel sehen können, weil der ganze Planet schon kaputt ist und ich weiß nicht, ob die Erwachsenen da wirklich was dran ändern und das sind halt einfach echte Emotionen oder ein Junge, der irgendwie so 9 Jahre ist, sagt, er darf nicht weinen, weil seine Mutter keine Kinder mag, die weinen und er ist halt ein Junge und er wächst damit auf und er wächst damit auf, dass er halt nicht weinen kann und dieser Film, der umfasst so viele Themen und das auf eine so tolle Art und Weise, also da geht es um, nur um das einmal so vorwegzunehmen, bevor ich dann nochmal in den Inhalt einsteige, aber da geht es um Umgang mit Gefühlen, da geht es um irgendwie mentale Erkrankungen, da geht es um familiäre Probleme, also wie die Kinder, Mutter-Kind-Verhältnis, aber auch irgendwie die Geschwister untereinander. Es geht um überhaupt so Dinge, die junge Generation jetzt beschäftigen und gleichzeitig geht es auch um so einfach Liebe. Also weil Johnny, der halt rumreist und Interviews macht und irgendwie sehr großartig darin ist, Fragen zu stellen und zuzuhören, aber halt immer nur in dieser Position ist, zuzuhören und aus den Situationen auch immer wieder rauszutreten, wird von seiner Schwester Viv angerufen, die er schon länger nicht gesprochen hat. Und da arbeitet der Film auch so mit Rückblenden. Man sieht dann quasi deren letzte Kontakte, als die Mutter ein Jahr früher gestorben ist und wie beide Kinder damit umgehen und dass der Sohn, also Johnny, ein super Verhältnis mit der Mutter hatte, während die Tochter einfach sagt, und das hat mich so getroffen, sie sagt halt, für dich war es unsere Mutter, für mich war es eine Frau, die mich nie gekannt hat. Also die mich ihr ganzes Leben lang nicht gekannt hat und gesehen hat. Und da geht dieser Film dann aber auch nicht so hardcore krass drauf ein, sondern Viv fragt ihn dann eigentlich, könntest du bitte nach Los Angeles kommen, weil ich mich um meinen Ex-Partner kümmern muss, den Vater von unserem gemeinsamen Kind, weil der an bipolaren Störungen leidet und gerade wieder eine Episode hat und ich muss mich um ihn kümmern, aber ich habe niemanden, der für Jesse da ist, während ich nicht da bin. So lernt Johnny dann nach langer Zeit wieder seinen Neffen Jesse kennen.
Mhm. Ist das der kleine Junge? Ich habe nämlich den Trailer gesehen, der dann immer mit diesem Audiogerät rumrennt.
Ja. Okay. Gespielt von Woody Norman, also ein britischer Schauspieler, der 9 Jahre alt ist und der das mit so einer, also so unfassbar toll auch macht. Und dieses Kind und also Onkel und Neffe treffen dann aufeinander und müssen direkt halt alleine Zeit verbringen. Und dieser Junge ist unglaublich intelligent. Also du merkst einfach, der wird anders erzogen, als wir das vielleicht noch auch wurden von unseren Eltern. Der ist unglaublich reflektiert, der lernt sehr früh schon mit seinen Gefühlen irgendwie umzugehen, sich zu artikulieren und das verlangt das dann natürlich auch von Johnny, der ganz anders aufgewachsen ist, der eher damit aufgewachsen ist, Emotionen sind was ich mit mir selbst ausmache oder vor denen ich wegrenne oder was weiß ich. Und
aber ist es dann so ein bisschen Boomer-Generation trifft auf Generation Alpha oder schon, oder?
Ja, vielleicht.
Oder Gen X trifft auf Gen Alpha. Weil du jetzt sagst, dass die unterschiedlich erzogen oder sozialisiert wurden. Oder?
Total. Also, weil, also Jesse zum Beispiel, aus dem bricht natürlich immer wieder noch dieses Kind raus, dass er Wutanfälle hat und dass er einfach wegrennt und dass ihm seine Mutter fehlt und dieses ganz klar kindliche, überwältigte von den Emotionen, aber gleichzeitig ist er so viel weiter als sein Onkel und das merkt man auch in deren Gesprächen, weil Jesse dann Fragen stellt teilweise, denen Johnny nicht ausweichen kann. Also er wird dann auch so sehr mit sich selbst konfrontiert und mit seinem Leben und mit seinen gescheiterten Beziehungen und
geil.
Fängt dann darüber an, auch sehr viel mehr über sich nachzudenken und ist dann aber, also er kann nicht daraus weg und dann überträgt er diese Leidenschaft des Zuhörens, also das, was man auch im Trailer sieht, dieses Zuhören und die Welt aufnehmen und mit dem Tongerät rumrennen und alles konservieren und einen Moment quasi unendlich machen, weil du ihn dir immer wieder anhören kannst. Das überträgt er dann auf Jesse auch, der dann durch das erste Mal in New York mit ihm ist und durch die Straßen rennt und alles aufnimmt. Und die haben auf der einen Seite so eine sehr erwachsene Beziehung und sehr so auf Augenhöhe und auf der anderen Seite sowas sehr einfach was Kindliches und ich kann diesem Film gar nicht gerecht werden, indem ich darüber rede, weil der so viele Details und so viele Facetten hat, dass man das gar nicht so richtig widerspiegeln ja. kann, aber
ich denke mir total oft, dieser Podcast, den wir da machen, ist auch so Quatsch, weil man macht ja Filme, weil man Dinge nicht sagen kann, sondern
ja.
dieses Medium-Film braucht, um das ganze Gefühl transportieren zu können. Und dann versuchen wir das wieder mit Worten verständlich zu machen. Das kann man halt einfach nicht. Und ich bin gerade so eifersüchtig, dass du den schon gesehen hast, weil ich will den gucken. Und ich war auch so froh, als du gesagt hast, dass du den aussuchst. Und ich werde ich bin ja nächste Woche wieder zurück in Wien und das Erste, was ich machen werde, ist ins Kino gehen und den gucken.
Ja, bitte, auf jeden Fall. Weil der, ich glaube sonst, dass der ein bisschen untergeht, weil der so ruhig ist und weil der sowas Zurückhaltendes hat, weißt du? Also dabei transportiert er so unglaublich viel. Und nur um das jetzt nochmal abzuschließen, es gibt dann eine Szene relativ am Ende, wo Jesse fragt, weil der kriegt das natürlich auch mit, was mit seinem Vater ist und dass es dem nicht gut geht und dass der besonders ist, fragt ihn dann so, ja, werde ich irgendwann mal werden wie mein Vater? Und dann sagt Johnny so, nee, ich glaube nicht, dass du wirst wie dein Vater, weil dir geht's viel besser und du lernst ganz anders mit deinen Emotionen umzugehen. Und das dann auch so, dann drüber nachzudenken, das stimmt auch, ich meine, da gibt's jetzt genügend Stimmen zum Glück auch zu, die sagen, Depressionen und all die mentalen Krankheiten sind eigentlich natürliche Reaktionen auf ein System, was irgendwie super leistungsorientiert und optimiert ist, genau. Aber das zu hören, dass dieses Kind quasi dadurch, dass die Mutter sich mit dem Kind wirklich richtig auseinandersetzt und das auch irgendwie schützen will und die Erziehung angepasst hat, dadurch wird dieses Kind vermutlich wirklich, also wird Jesse vermutlich wirklich nicht in der Art leiden, wie das viele Erwachsene jetzt gerade tun. Der wird einfach einen sehr viel gesünderen Umgang damit haben. Und am Anfang dachte ich so ein bisschen so, oh, das ist jetzt so ein Kind, was so übererwachsen erzogen wird und was so ein bisschen Prenzlauer Berg-Stil ist, so und dann
so ein Schlaumeier, dann, so ein kleiner.
Genau, so ein kleiner Schlaumeier, der irgendwie so dem nicht so richtig so, der nicht so richtig Kind sein kann, aber das ist verkehrt einfach. Das ist, weil das, was du mit dem Kind gibst, dadurch, dass du dich wirklich mit ihm auseinandersetzt, ist, glaube ich, viel mehr wert als, also das ist einfach so unfassbar viel wert und das heißt ja nicht, dass das Kind nicht Kind sein kann. Und überhaupt, also es war ein unfassbar schöner Film und ich möchte ihn dir so sehr, sehr ans Herz legen und auch allen ZuhörerInnen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Mein Gott.
Ja, ich erlebe dich, glaube ich, das erste Mal so. Ich hab ja unsere Folgen, wir hören uns die ja selber auch an, um zu gucken, ob wir Quatsch reden. Und ich habe gemerkt, dass ich bei Kapernaum so mich so in Rage geredet habe, weil der mir so nahe geht und dieses Thema. Und jetzt erlebe ich dich das erste Mal, dass du dich da so reinsteigerst, weil der Film dich so gepackt hat. Ja. Aber ich verstehe das total. Also wie gesagt, ich wollte den auch unbedingt gucken und bin gerade so traurig, dass ich hier nicht ins Kino gehen kann. Und generell muss man sagen, dass Mike Mills ein ganz, ganz, ganz toller Regisseur ist, der davor auch schon tolle Filme gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du zufällig Beginners gesehen hast.
Nee, aber ich möchte auf jeden Fall mehr von ihm gucken.
Ja, also der ist so ein ruhiger, wie du auch schon gesagt hast, ganz subtiler Filmemacher, der eigentlich sehr persönliche Filme macht. Bei dem kann ich jetzt nicht sagen, wie persönlich der ist, aber Beginners zum Beispiel setzt sich eigentlich damit
auseinander. Doch, das ist inspiriert von seinem Sohn tatsächlich. Oder von seinen Kindern. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob er auch einen Sohn hat, aber von seinen Kindern auf jeden Fall.
Ja, also bei Beginners setzt er sich eigentlich mit der Krebserkrankung von seinem Vater auseinander. Ist natürlich auch fiktiv und dann Michael Caine spielt dann sozusagen die Vaterfigur und Ewan McGregor spielt dann sozusagen die Sohnfigur. Und das ist auch ein ganz, ganz, ganz schöner Film. Und ich mag auch Mike Mills so gerne, weil der auch so ein bisschen eine ungewöhnliche Karriere hatte. Der hat als Musikvideoregisseur begonnen und ist dann in dieses Feature-Film-Fach gewechselt. Und ich finde es immer toll, wenn Leute so viel gemacht haben in ihrem Leben und viel ausprobiert haben und sich dann nicht so festfahren in ihrem Schaffen.
Ja.
Also wir brechen jetzt eine Lanze für diesen Mann, oder?
Ja, das also und auch für Joaquin Phoenix, das ist natürlich unfassbar. Also und diese Chemie zwischen den beiden, die stimmt einfach so sehr. Und man merkt ganz dolle bei diesem Film auch, dass viel improvisiert wurde und dass also und das machst du halt mit einem Kind einfach, weil ein Kind bringt am Set einfach, da musst du flexibel bleiben. Wie die zwei miteinander harmonieren, das ist so unfassbar toll und auch diese Überforderung zu spüren, die Johnny dann hat damit, dass er quasi ein Kind jetzt alleine großzieht für diese paar Tage. Das schafft zwischen den Geschwistern, also zwischen ihm und Viv dann auch nochmal so ein ganz anderes Verständnis, weil sie sich dann plötzlich darüber unterhalten, dass sie alleinerziehend sind und so ein Kind großziehen und dass man sein Kind natürlich auch zwischendurch irgendwie hasst, weil es anstrengend ist und weil man raus möchte aus der Situation. Aber ist es halt, du kannst halt nicht raus, weil dann liebst du dein Kind auch wieder und das ist... Der schafft das, so viele Themen anzureißen und auf so eine unfassbar schöne Art. Ich möchte am liebsten jeden, dem ich davon erzähle oder der ich davon erzähle, ins Kino schleifen. Damit sie es selbst
das ist
sehen
gut.
Und dann,
mach das.
Dann möchte ich, dass sie das auch spüren.
Ich finde das auch immer so schön. Ich liebe so Filmmaker-Couples.
Ja.
Ich finde das immer ganz toll, wenn ich rausfinde, dass Leute, die ich einzeln toll finde, dann auch noch zusammen sind. Und er ist zusammen, also der Regisseur ist zusammen mit Miranda July. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Ach, ich liebe die auch so. Die ist so Autorin, Schauspielerin, Regisseurin, auch ganz interessante Frau. Und eben, das ist so ein Regie-Couple. Und als ich mal irgendwann vor Jahren rausgefunden habe, dass die zusammen sind, habe ich mich auch so gefreut, weil ich dachte, ach, gute Leute finden sich.
Ja.
Okay, geht dann alle ins Kino.
Ja, und ich bin sehr gespannt, was du zum Film sagst. Und
darüber reden wir nächstes Mal. Ich gehe wirklich ins Kino und dann müssen wir nochmal einen kleinen Recap machen. Mhm. Und vielleicht lege ich mich dann auch jetzt schon einfach fest, dass ich in der nächsten Folge über Ruben Östlund reden werde, über Force Majeure, also den Höhere Gewalt, als Vorankündigung dafür, dass er ja jetzt mit seinem neuen Film rauskommt. Und vielleicht kannst du den ja auch mal gucken und dann können wir uns darüber unterhalten.
Mhm. Sehr, sehr gerne.
Danke an alle, die uns immer noch zuhören, während wir hier übers Kino schwärmen. Aber vergesst nicht, auch ins Kino zu gehen, das ist ganz wichtig.
Und gerne weiterempfehlen unseren Podcast. Und wir freuen uns dann, euch nächste Woche wieder von einem neuen Film oder einer neuen Serie zu erzählen.
Tschüss!
Tschüss!
Vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Danke auch an Jan Köppen für die Musik und Levin Wagner für unser Artwork.